Willkommen bei Tier und Jetzt, dem Podcast von Animal Society. Animal Society ist eine Organisation, die sich für die Rechte und Interessen von Tieren einsetzt. Hier sprechen wir über Tiere, Menschen, Politik und die Vision einer gerechten Gesellschaft für alle Lebewesen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst, mit uns zu sprechen. Kannst du dich vielleicht zu Beginn erst einmal vorstellen?
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin Sarah Heiligtag von Hofnah und Transformation.
Wie bist du denn dazu gekommen, dass du vor circa 11 Jahren mit dem Lebenshof Hofnah gestartet bist?
Das ist eigentlich eine lange Geschichte, die sich aber auch kurz zusammenfassen lässt, so dass ich als Philosophin ja gearbeitet habe und ganz viel gelehrt und gelernt habe über die Gerechtigkeit in dieser Welt oder eben die Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Und mit diesem Impuls auch in den Lehrauftrag gegangen bin, dass ich möglichst viele Menschen inspirieren und lehren wollte über die Möglichkeiten, die wir haben, eine gerechtere Welt zu schaffen für Mensch und Tier, weil die Möglichkeiten auf Papier ja schon vielfach erforscht und geschrieben wurden und in der Umsetzung doch immer noch ein bisschen hapern. Und ich habe dann gemerkt, so dieses im Theoretischen zu bleiben und einfach darüber zu dozieren, wie die Welt anders sein könnte, das funktioniert irgendwie nur so halbpatzig. Und so ist über die Gespräche mit meinem Mann auch, der das gleiche Empfinden in den Umwelt-Naturwissenschaften hatte, die Idee entstanden, dass wir eigentlich einen Ort schaffen müssen, wo wir nicht nur drüber sprechen, wo wir es auch tun und zeigen, wie es anders sein kann, wo wir also auch versuchen, was es alles für Lösungsmöglichkeiten gibt, ob die auch überhaupt funktionieren. Und da gehören natürlich ganz klar die Tiere aus verschiedensten Gründen mitten rein, weil um die geht's ja letztendlich in jeder Frage der Gerechtigkeit am Ende des Tages.
Könntest du vielleicht uns kurz darstellen, was eigentlich eure Vision und Mission ist bei Hofnah? Also wofür setzt ihr euch da genau ein?
Wir setzen uns für eine enkeltaugliche Zukunft ein, wenn man so will, für alle Lebewesen. Wir setzen uns für eine antispeziesistische Gesellschaft ein, wo die Tiere ihre Rechte bekommen, die sie eigentlich moralisch gesehen hätten. Wir setzen uns für ein Miteinander auf diesem Planeten ein, wo alle Lebewesen, ob Mensch oder Tier, ihre Rolle finden dürfen und sich so entfalten dürfen, wie sie es gerne möchten. Und das versuchen wir so in einem Mikrokosmos, im Kleinen. Wir sind so eine Multispezies-WG oder Wohngemeinschaft im größeren Stil, wo wir aber versuchen, so eine kleine Gesellschaft auch zu sein, mit ganz vielen Fragen, die die Gerechtigkeit betreffen und eben auch zu erproben, was kann funktionieren miteinander und was nicht und wo kommt man auch an Grenzen und das dann wiederum hinauswirken zu lassen, um zu inspirieren, was im Größeren vielleicht möglich ist.
Du hast jetzt gerade angesprochen, dass es da eine Reihe an Fragen betrifft, die die Gerechtigkeit betreffen. Um welche Fragen handelt es sich da für euch insbesondere? Also welche Fragen und Themen stehen da im Fokus?
Vor allen Dingen steht ja im Fokus, was wir als einzelne Menschen dürfen und vor allen Dingen auch sollen, welche Verantwortung wir tragen für, sei es den Klimawandel zu beenden, sei es Gerechtigkeit zu schaffen im Sinne von Leitfreiheit für andere Menschen in anderen Ländern, aber eben auch für die Tiere. Was dürfen wir, wenn man jetzt die Tiere anschaut, ganz konkret, was dürfen wir mit Tieren tun und was nicht? Dürfen wir überhaupt irgendwas mit Tieren tun? Diese ganze Freiheitsfrage auch und dieses wir leben in einer Gesellschaft mit Tieren in irgendeiner Form, meistens auf Kosten der Tiere. Und das mal zu hinterfragen, wie würde das weiterentwickelt aussehen, eine Gesellschaft, die diesen Planeten ja mit den Tieren teilt. Also die Tiere sind nicht für die Menschen eigentlich da, auch wenn das den Anschein hat, sondern sie sind mit den Tieren da. Und was heißt das jetzt, wenn man das zu Ende denkt? Wie können wir hier diesen Planeten teilen, so dass alle möglichst leidfrei leben können, zumindest so leidfrei, dass es nicht explizit von uns verursacht wird, dieses Leid, ne, das vermeidbare Leid. Und da halt die ganze Frage auch nach dem Glück und nach dem, wie wir uns hier entwickeln wollen und können als Mensch oder als Tier, so wie dieser kleine Frechdachs hier.
Ja, ich wollte es gerade auch schon ansprechen, man hört diesen Frechdachs auch ein bisschen im Hintergrund mitschnurren, also genau, mit den Tieren und ja,
er oder sie möchte auch gerne dabei sein bei unserem Gespräch.
Also ja, anscheinend.
Herzlich willkommen.
Auri.
Auri, sehr schön. Ihr arbeitet ja, kann man sagen, in wahrscheinlich so vier Bereiche könnte man das einteilen. Ihr habt eben einmal die Tiere bei euch, wo ja die meisten auch gerettet sind aus der Nutzung, wenn nicht sogar vielleicht alle.
Ja.
Ihr habt außerdem eben diesen Bereich auch, wo ihr Bildungsarbeit macht, wo ihr Ethikunterricht auch auf dem Hof unterrichtet und auch weitere Veranstaltungen stattfinden. Außerdem habt ihr selber auch Landwirtschaft, die ihr selbst betreibt, um eben auch zu zeigen, wie eben Landwirtschaft auch ohne die Ausbeutung von Tieren möglich ist. Und der vierte Bereich ist eigentlich so dieses Thema Transformation, über das wir heute auch sprechen wollen, wo ihr also auch anderen landwirtschaftlichen Betrieben beim Umstieg helft hin zu einer solchen Landwirtschaft eben ohne die Ausbeutung der Tiere. Ich würde gern mit dir eigentlich über alle diese Bereiche ein wenig sprechen und vielleicht steigen wir eben auch mit dem ersten Bereich ein. Es geht ja insgesamt eigentlich immer um die Tiere, aber zunächst mal jetzt auch in Bezug auf die geretteten Tiere. Was ist eigentlich so das Konzept und die Besonderheit bei einem Lebenshof?
Also das Besondere ist vielleicht, dass hier vor allen Dingen Nutztiere ein Zuhause finden, die ja sonst aufs Gröbste ausgebeutet werden und unter ganz schlimmen Bedingungen, und so kann man das wirklich sagen, leben müssen, damit sie in irgendeinem Zweck für den Menschen dienen, oft aufgegessen werden in ganz jungen Jahren, und dass sie hier möglichst entsprechend ihrer Bedürfnisse sich entfalten können. Dass also ein Schwein zum Beispiel älter als 5 oder 6 Monate werden darf, dass es erwachsen werden darf, dass es älter sogar als erwachsen werden darf, alt werden darf und in der Zeit sein Leben so entfalten kann, wie es das gerne als Schwein innerhalb seiner Familie möchte. Und da stellt der Lebenshof zum Beispiel die Frage in die Gesellschaft hinein, wieso behandeln wir Schweine so unendlich anders als zum Beispiel Hunde oder Katzen, die wir als Familienmitglieder deklarieren, die aber genauso sozial sind wie eben Schweine. Also die Schweine sind genauso sozial wie, sagen wir mal, Hunde. Die möchten genauso gerne lernen wie Hunde. Die sind genauso menschenaffin. Die freuen sich über den Kontakt mit Menschen. Und die machen all diese Sachen, die Hunde so toll machen, aus menschlicher Sicht, machen ja Schweine auch. Also wieso haben wir uns entschieden, dann diese Hunde so zu päppeln, bis hin zu fast extremer Form von fast schon Vermenschlichung? Und wieso machen wir Gegenteiliges mit den Schweinen? Was ist das für ein Status? Wie kann das sein heute noch, wo wir daneben gesehen auch alle Alternativen haben, uns überhaupt nicht mehr auf Basis der Tiere zu ernähren? Und dass diese Fragen zum Leben dieser Tiere, aber auch des Menschen, der damit zu tun hat, stellt der Lebenshof. Die große Frage nach dem Lebensrecht und nach einem guten Leben, weil da geht's ja auch drum. Es geht ja nicht drum, nur so ein bisschen vor sich hin zu vegetieren, wie es dann die Schweine in den Massentierhaltungsstellen tun, sondern es geht ja um ein Leben entsprechend der eigenen Bedürfnisse. Und die hat aus ethischer Sicht ein Schwein genauso wie ein Hund, genauso wie eine Katze, genauso wie ein Mensch. Einfach entsprechend seiner Bedürfnisse. Ne? Das heißt dann nicht, das wissen wir alle, dass ein Schwein in eine Menschenschule gehen sollte oder irgend sowas, sondern das heißt einfach, dass ein Schwein sein möchte. Und da gehört ganz viel dazu, wie wühlen, entdecken, spazieren, weiden, baden, spielen, in der Gruppe leben und so weiter. Und das können sie dann auf einem Lebenshof. Zusätzlich, wenn ich das schon anklingen darf, tun Schweine, ich nehme jetzt immer die Schweine als Beispiel, weil sonst dauert es alles zu lang, wenn ich jetzt alle 12 Tierarten, die wir hier haben, nehme, können die Schweine natürlich erzählen, wer sie sind und den Menschen, die uns besuchen, direkt die Frage stellen, haben wir nicht auch ein Recht auf ein gutes Leben?
Du hast jetzt gerade angesprochen, dass sie selbst erzählen können, wer sie sind. Kannst du uns vielleicht mal eine Geschichte erzählen von einem eurer Tiere, eventuell eben auch von einem Schwein, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben möchten?
Genau, da muss ich immer sofort überlegen, welche nehme ich jetzt? Es gibt so viele Geschichten. Ich habe gerade erwähnt, das mit dem Hund. Ich möchte da von einer Landwirtin erzählen, die hatte den Auftrag innerhalb ihres letzten Jahres in der landwirtschaftlichen Schule, dass sie sich ein Schwein aussucht und mit diesem erforscht, wie sie es noch besser optimiert mästen kann, damit es vielleicht sogar nur 5 Monate gemästet werden muss und nicht 6. Also hatte sie als Abschlussarbeit so dieses Schwein. Und sie hat dann, weil sie so gerne mit Hunden arbeitet, gedacht, ach, ich probiere jetzt mal neben der Forschung auch mal mit dem Schwein ein paar Tricks aus. Und hat dann gemerkt, dieses Schwein lernt innerhalb kürzester Zeit, wo sie mit ihren Hunden viel länger dran ist. Und dann hat sie sich gewundert und gesagt, okay, dieses Schwein ist ja sogar noch intelligenter als meine Hunde. Und es ist super interessiert. Es kommt morgens schon mir entgegengesprungen. Es ruft mich schon in seiner engen Bucht und möchte eigentlich lernen, möchte mit mir was unternehmen. Und da hat sich eine Beziehung entwickelt zwischen dieser Landwirtin und dem Schwein. Tiffy heißt sie. Und sie hat dann gesagt, ich kann doch das jetzt nicht nach 5, 6 Monaten zum Schlachter bringen, während meine Hunde bei mir im Bett schlafen. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Und das war so der Anfang ihrer Reise in eine ganz andere Zukunft als ursprünglich geplant. Und sie hat dann symbolisch, aber auch real für dieses Schwein hat sich die Welt verändert, dieses Schwein gerettet und sich dann einer anderen Zukunft zugewendet mit ihrer ganzen Landwirtschaft. Das ist eine der Geschichten, aber ich habe natürlich noch viele weitere.
Ja, wir kommen bestimmt auch im Zuge von Transformation vielleicht später nochmal auf eine andere Geschichte auch zu sprechen. Vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner gefragt, was würdest du sagen, welche Rolle spielen Lebenshöfe in der Tierbefreiung und auch auf dem Weg hin zu einer Landwirtschaft ohne Tierausbeutung?
Also meiner Meinung nach spielen sie eine essentielle Rolle, weil wir reden sehr viel, auch da wieder, es wird sehr viel geredet über Tierrechte und über die Missstände und Gerechtigkeitsfragen. Und das ist sehr theoretisch. Und ich erlebe bei den Menschen, die jetzt sich eben nicht mit dem auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen, dass es manchmal nicht reicht, wenn man mit Fakten kommt. Es muss irgendwie das Herz involviert werden. Und wenn wir uns überlegen, auch außerhalb der Tierrechtsszene, wann haben wir als Menschen was verändert im Leben, dann war sehr oft eine Emotion involviert oder das Herz konkret. Es hat uns berührt, wir haben uns betroffen gefühlt, es hat was mit uns gemacht und wir können radikal was ändern, jeden Tag. Und das ist auch der Punkt bei Lebenshöfen, die Tiere berühren die Menschen und die Menschen fühlen sich betroffen. Wenn sie merken, okay, diese Tiere sind hier, aus diesen ganzen Bedingungen und die wären so und so geendet und nun sind sie hier und ich sehe diese Lebensfreude, ich sehe, wie ich mich freue über diese Lebensfreude, das macht was mit mir. Und dann im Kontrast zu wissen, wie sie eigentlich gelebt hätten und was eigentlich passiert wäre und dann zu verstehen, ich bin eigentlich Teil davon, warum das heute noch so ist, das involviert die Menschen direkt. Also dieses Kennenlernen der Tiere, zu sehen, wer sind die Tiere, über die wir immer so theoretisch sprechen, das verändert am Ende die Welt, weil das inspiriert die Menschen so, dass sie rausgehen und sagen, ich möchte das nicht mehr tun. Diese Statistiken, es werden so und so viele Millionen Schweine jedes Jahr geschlachtet, die schockieren uns kurz, aber dann legen wir es wieder weg. Aber dieser Blick in die Augen eines Schweins, das sagt, hey, ich freue mich, dich kennenzulernen, ich möchte lieber dein Freund sein, als auf deinem Teller landen, das macht wirklich was. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also ich sehe das hier jeden Tag, wir haben ja sehr viele Menschen, aber ich höre das auch von anderen Lebenshöfen, von den Geschichten, die im realen Leben oder online erzählt werden, die Menschen gehen da mit und das macht was mit dir. Und das ist eine große, ganz große Wichtigkeit, ja.
Nun könnt ihr ja leider nicht alle Tiere bei euch aufnehmen, sodass eben der zweite Bereich bei euch auch die Bildungsarbeit ist, die für euch ja eine wichtige Rolle spielt. Könntest du vielleicht dazu ein bisschen mehr erzählen, was ihr da macht?
Genau, das ist genau der Punkt, dass wir gesagt haben, wir können nicht alle Tiere retten, aber wir können vielleicht mit diesen Tieren, die wir hier haben, ganz viele weitere Tiere retten, indem wir eben den Menschen klar machen können oder die Tiere selber es tun, wer sie sind und was es braucht. Und so haben wir vom Kindergarten bis zur Universität hier jeden Tag Schulklassen oder Studentinnen, die kommen und bei uns Ethikunterricht haben. Und konkret heißt das, ganz altersangepasst, also es kann einfach Zeit bei den Tieren sein, Fragen beantworten, Geschichten erzählen. Es kann aber auch richtig mit ganz vielen Fakten erstmal und dann zu den Tieren gehen. Es kommt wirklich auf die Gruppe und auf das Alter drauf an. Aber wichtig ist, dass die Verbindung mit den Tieren passieren kann. Also dass dieses Gefühl der Verbundenheit, was für mich essentiell ist, wenn man auch was verändern will, man muss sich verbunden fühlen mit dem, was gegen einem gegenübersteht oder mit der Persönlichkeit oder der Sache an sich, dass das passieren darf, dass wir also im Stroh zum Beispiel bei den Schweinen sitzen und die Kinder kommen mit unglaublich vielen Fragen zu den Tieren und wer sie sind und woher sie kommen und warum das so ist und was man denn tun kann und so weiter. Und dass wir da eintauchen dürfen mit den Menschen, die kommen und herausfinden können, was einerseits heute normal ist, was aber morgen normal sein könnte und was der Anteil ist, also die Befähigung der jungen Menschen, dass sie hinausgehen können und sich nicht nur ohnmächtig und traurig fühlen, sondern sagen, ich kann was ändern, ich kann heute was ändern. Nirgends kann ich so leicht was ändern wie in Bezug auf die Tiere. Das fängt ja an mit der eigenen Ernährung, dem eigenen Konsum. Das geht dann weiter in den Aktivismus oder in die Aufklärung oder in die Geschichtenerzählerei, was auch immer. Da gibt's ja so viele Möglichkeiten und das macht die jungen Menschen auch wirklich zu motivierten Individuen, die merken, sie sind einzigartig. Jeder von uns ist einzigartig und jeder kann so viel verändern. Und das ist so das, was sie dann als Närrin oder Narr mit vom Hof nach Hause nehmen.
An dieser Stelle ein kurzer Einspieler. Im Anschluss geht es gleich mit dem Interview weiter. Die NGO hinter diesem Podcast, Animal Society, setzt sich aktiv für die politische Vertretung von Tieren ein. Mehr Infos zu den unterschiedlichen politischen Kampagnen findest du auf der Webseite animalsociety.de. Diese findest du auch in den Shownotes verlinkt. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, abonniere am besten den Newsletter. So erfährst du auch, wie du selbst am besten aktiv werden kannst. Vielen Dank und weiter geht es mit dem Interview. Ihr selbst betreibt ja auch Landwirtschaft, also quasi jetzt der dritte Bereich. Wie genau sieht es bei euch auf dem Hof aus? Was baut ihr an und was ist euch dabei besonders wichtig?
Durch das, dass wir so ein öffentlicher Hof sind, ein Bildungsplatz eigentlich, ist bei uns besonders wichtig, dass wir wirklich verschiedene Sachen ausprobieren, die hier im Kleinen passieren und nicht damit die ganze Menschheit ernähren sollen, sondern zeigen sollen, was funktionieren kann. Also wir machen nicht jetzt nur ein kleines Universum an Kulturen, sondern wir versuchen verschiedene Sachen. Wenn wir jetzt sagen, die Eiweißproduktion, die Proteinwende ist das nächste große Ziel in der Landwirtschaft, dass wir weg von den tierischen Proteinen zu den pflanzlichen Proteinen kommen, dann bauen wir selber Proteine an und schauen mal, wie das so in diesen Breitengraden funktioniert. So haben wir letztes Jahr das mit Kichererbsen gemacht als Beispiel. Wenn wir sagen, ein vielfältiger Teller hat mit verschiedenen Gemüsesorten zu tun und nicht nur mit den drei, die wir aus dem Supermarkt kennen, dann bauen wir 70 verschiedene Gemüsesorten an und verkaufen die auch in Abos oder an Restaurants, an vegane Restaurants, die sich da auch Gedanken zu machen. Und so versuchen wir einfach auch rauszufinden, was gibt's eigentlich für eine unglaubliche Vielfalt als Nahrungsmittel, die wir eigentlich hätten und so wenig nutzen und nicht mit dem Anspruch, dass wir jetzt möglichst viel davon produzieren, sondern möglichst wieder die farbenfrohe Landwirtschaft auch zeigen. Also wir haben einerseits diesen Anspruch, andererseits eben auch, dass wir dieses lokale Denken sehr wichtig finden. Also wir binden die lokale Bevölkerung ein, indem sie über Gemüseabos teilnehmen können an der Arbeit, aber auch an der Produktion, hier ihr Gemüse für die Woche bekommen und das Ganze auch in dem Dorf, wo wir sind ja mitten im Dorf, eingebettet ist und zugänglich ist. Also es ist eine begehbare, erlebbare Landwirtschaft. Wir haben auch viele Firmenanlässe, die hier stattfinden, Team-Events, wo die Menschen einmal anschauen, wie wird eigentlich Nahrung produziert. Und was heißt es eigentlich, wenn man ein pflanzenbasierter Hof ist, ein veganer Hof ist, der früher Tierproduktion hatte, der früher 8 bis 10 Haushalte vielleicht beliefert hat, der heute mit dieser Flächeneffizienz über 100 Haushalte ernähren kann. Und was bedeutet das konkret?
Und welche Rolle spielen die Tiere bei dieser Landwirtschaft? Also du hast jetzt ja gesagt, das ist ja eigentlich ein pflanzenbasiertes Landwirtschaften. Auch wenn man jetzt eben daran denkt, dass man eben in der Ernährung dann pflanzenbasiert sich ernährt. Welche Rolle spielen dann eigentlich noch die Tiere? Also könnte man nicht eher sozusagen davon ausgehen, naja, dann baue ich einfach nur noch Pflanzen an? Also brauche ich dann überhaupt noch Tiere halten?
Auf diesem Hof, wo wir jetzt sind, bräuchten wir nicht unbedingt Tiere halten. In der jetzigen Zeit ja, weil wie vorhin gesagt, ich finde, die Bildungsarbeit ist essentiell, um den Wandel überhaupt zu schaffen. Wenn wir nicht verstehen, warum wir keine Tiere ausbeuten sollen, dann werden wir es auch nie hinkriegen. Also das schaffen die Menschen nicht. Die müssen das verstehen. Und in dieser Übergangsphase, wie ich sie gerne nenne, hin zur veganen Zukunft, braucht es solche Orte, wo man die Tiere kennenlernen kann. Dann kann man natürlich auch mit den Tieren zusammenarbeiten. Also die Schweine ackern auch gern, die wühlen ja gern, das ist ein perfekter Acker danach. Die Enten, die gehen auch gerne Schneckeneier sammeln und so weiter. Also man kann auch mit den Tieren in Kooperation so etwas betreiben. Wir nutzen natürlich auch ihren Dung für Kompostmieten, die wir dann anlegen und so weiter. Also man hat da eine Art Kreislaufwirtschaft jetzt in dem Zusammenleben. Aber es ist, wie gesagt, eine Art Übergang. Und wenn man jetzt die verschiedenen Höfe anschaut, gibt es Höfe, wo ich sage, oder gibt es viele Höfe, wo ich sage, es braucht keine Tiere im Sinn von Tierhaltung. Es kommen ja die ganzen Insekten und Wildtiere und so weiter, die sind ja mit dabei. Es hat immer Tiere involviert. Aber es ist nicht so konkret, ich halte jetzt hier Kühe oder Schafe oder Pferde oder was auch immer. Dann gibt es andere Höfe in der Schweiz auf jeden Fall, wo ich sagen würde, eine gewisse Form der Tierhaltung ist denkbar in die Zukunft. Es ist eine Art Weidepflege, es ist eine Freihaltung des Landes. Es dient gewissen Möglichkeiten, die man mit dem Land hat. Aber es muss natürlich da auch weitergedacht werden, wie kann man das dann gewaltfrei weiterführen. Weil Tiere zu halten, ist das eine. Heißt es dann, ich muss sie am Ende des Tages zum Dank aufessen? Ja, wohl eher nicht, so logisch gesprochen. Aber wie sie aussieht, genau diese Tierhaltung, da ist man ja jetzt bereits in Diskussion.
Ja, kommen wir jetzt also zu dem vierten Bereich, nämlich zum Thema Transformation, also die Bewegung hin zu einer Landwirtschaft ohne Tiernutzung, ohne Tierausbeutung und auch Tierschlachtung. Könntest du uns schildern, wie es 2017 damit begonnen hat? Worum ging es damals und worum geht es grundsätzlich auch bei Transformation?
Genau, wir haben dieses Ding hier also gemacht mit unseren drei Säulen, sage ich mal, wo wir eben die Tiere an sich gerettet haben, weil sie ein Lebensrecht an sich haben, die Bildungsarbeit ganz stark ausgebaut haben und die Landwirtschaft. Und dann stand plötzlich ein Milchbauer vor der Tür und sagte, wenn ihr das könnt, kann ich das vielleicht auch. Ich möchte keine Tiere mehr schlachten. Und in der Milchproduktion schlachtet man ja unglaublich viele Tiere. Und er sagte, ich möchte das ab heute keinen einzigen Tag mehr. Es ist mir egal, entweder ich laufe davon oder ihr helft mir jetzt. Und natürlich haben wir uns dermaßen inspiriert und gefühlt und gefreut, dass wir gleich gesagt haben, klar helfen wir dir, auch wenn wir noch nicht damals wussten genau, wie wir das machen wollen. Und haben dann innerhalb von sehr kurzer Zeit, es waren ein paar Wochen, den ganzen Betrieb mit ihm zusammen umgekrempelt und inklusive alle Tiere gerettet, die dort noch waren, sodass das heute auch ein blühender Lebenshof ist. Und aus dem heraus entstanden sehr viele Berichte, weil das ist, war so ein typischer Schweizer Milchbetrieb. Und die Schweiz schreibt sich ja gerne auf die Fahne, dass es die Kühe auf der Weide sind und dass allen Tieren gut geht. Also es ist eine absolute Schönmalerei. Ich nenne das immer gern das Heidiland-Image. An dem wird viel gearbeitet und es wird auch viel Geld investiert. Und das zerbröckelte nun ganz sanft. Es gab sozusagen einen Riss in der Fassade und das haben die Medien aufgegriffen, haben Interviews ausgestrahlt, sind dahin, Radio, Fernsehen, Zeitung, alle waren sie da. Und das haben wiederum andere Landwirte gesehen und haben gesagt, ja, wenn der das kann, dann könnte ich das ja vielleicht auch. Und aus dem heraus haben wir festgestellt, ist ein unglaubliches Bedürfnis vorhanden gewesen, dass Landwirte das gar nicht tun wollen. Also wir sind hier gestartet, haben gedacht, wir erzählen einfach mal den Konsumentinnen, wie es aussieht und zeigen Alternativen. Wir haben niemals gedacht, dass wir jetzt zu Landwirten hingehen und sagen, hey, mach doch was anderes. Aber dass das überhaupt auch notwendig ist, das ist uns dann auch gedämmert. Weil wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir die Landwirtschaft ändern. Und ohne das jetzt denen aufzusetzen, sagen, ihr müsst das tun, sondern denen zu zeigen, wie es anders geht, ist natürlich der viel schönere Weg. Was nicht immer heißt, dass es immer so einfach ist und dass es immer für alle ganz romantisch ist. Es sind auch sehr harte und krasse Geschichten, die wir da erleben oder Konflikte, die da passieren und so weiter. Aber dass grundsätzlich in all diesen Bedingungen oder in all diesen Umgebungen in der Landwirtschaft Menschen da sind, die das so nicht machen wollen und die da schon seit Ewigkeiten drunter leiden, die aber einfach keinen Ausweg sahen. Das ist auf jeden Fall Realität und so ist es dann auch passiert, dass es immer mehr Betriebe wurden, die mit unserer Hilfe umgestellt haben.
Ja, kannst du da vielleicht ein bisschen auch berichten, wie hat sich das jetzt so im Verlauf der letzten Jahre entwickelt? Also es sind ja wirklich weit über 100 Höfe, denen ihr da jetzt geholfen habt schon.
Also durch das der erste Betrieb ein Milchbetrieb war und vielleicht auch, weil in den Milchbetrieben die Landwirte noch direkt bei den Tieren sind, weil sie müssen ja die Trennung von Kalb und Mutter vornehmen. Das macht keine Maschine, das muss ein Mensch machen. Waren es am Anfang vor allen Dingen Milchbetriebe. Und dann mit der Zeit sind da Fleischbetriebe dazugekommen, es sind Schweinebetriebe dazugekommen, es sind Hühner, Truten und andere, auch Schafe, Ziegenbetriebe dazugekommen. Und es hat sich so über die Deutschschweiz ausgebreitet, dass immer mehr sich gegenseitig inspirierten, wenn auch auf die Ferne, nicht so, dass der Bauer dann seinen Nachbarn inspiriert hat. Ist mittlerweile auch passiert, aber am Anfang war das gar nicht so. Auf jeden Fall hat sich das so fast schon normalisiert. Es gibt jetzt halt in der Schweiz die Transformation als Möglichkeit, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb weiterzumachen, anstatt aufzugeben, was ja auch immer wieder passiert, dass halt Landwirte aufhören, weil sie das nicht übers Herz bringen. Und jetzt haben sie eine Möglichkeit, in der Landwirtschaft eine reale Alternative zu schaffen und damit auch beizutragen, dass dieser Wandel, den wir als VeganerInnen immer so fordern, auch möglich ist, weil irgendwo muss es ja produziert werden.
Und aus welchen Gründen melden sich die Menschen bei euch? Also was sind jetzt die Gründe, eben gerade nicht aufzuhören und auszusteigen, sondern wirklich umzusteigen?
Also der erste Impuls ist bei den allermeisten, die sich bei uns melden. Und da möchte ich in Klammern hinzufügen, ich denke, dass es der ethische Impuls ist, ist auch deswegen, weil wir als ethischer Hof bekannt sind. Ne? Vielleicht bei anderen sind es andere Gründe, aber die wenden sich dann eher weniger an uns. Jedenfalls ist es eine ethische Motivation in den meisten Fällen. Also man leidet unter dem, was man den Tieren antut. Man leidet mit dem Tier mit oder man leidet an der Monotonie des ewig Gleichen, in dem Gestank arbeitenden und ohne Sonnenlicht und Freude irgendwas zu tun. Oder man schaut einem Tier in die Augen. Das ist so das Beispiel, was ich immer wieder erzähle, weil es so steht für viele, die das so berichtet haben, wo ein Landwirt lange Zeit nicht mehr im Schweinestall war, weil er sich dann ein Unternehmen aufgebaut hat und gar nicht mehr in den Stall musste. Das haben ja seine Angestellten gemacht. Aber als die dann krank waren, musste er mal wieder selber in den Stall. Und das Erste, was er sah, war der Blick einer Muttersau und das ist ihm direkt ins Herz gegangen. Und er hat gemerkt, da schaut ihn jemand an. Das ist keine Ware, das ist kein Etwas. Da ist jemand zu Hause in diesem Körper und schaut ihn wie fragend an. Und er sagte dann später, er hatte so dieses fragende Gefühl, dass sie sagte, was tun wir hier eigentlich? Wann ist das vorbei? Und er konnte es nie mehr tun. Er hat realisiert, es ist nicht einfach, tote Materie, hier sind Lebewesen involviert. Und das gibt so diese Momente, diese Augenblicke, die im wahrsten Sinne des Wortes Augenblicke sind. Und es gibt aber auch dieses chronische Leiden, sag ich mal, wo sie schon so aufwachsen und es war halt immer so und es ist immer so gewesen und es wird immer so sein und irgendjemand muss es ja tun, weil die Menschen wollen ja Fleisch essen und wir können da überhaupt nichts ändern. Wir sind halt da wie so drin, so in diesem Trott, den man auch nicht hinterfragt, wo man einfach denkt, jeder hat so seinen Rucksack zu tragen und jeder hat so seine Bürden. Ich mache jetzt halt das. Und dann zu realisieren, hey, vielleicht bin ich auch ein Mensch in dieser privilegierten Situation in der Schweiz, dass ich die Freiheit habe zu sagen, nein, ich mache das nicht, ich mache was anderes. Und was ist dann das andere? Ne? Und dann die Fühler ausstrecken und schauen, was geht auf meinem Betrieb.
Welche Schritte sind denn wichtig bei der Transformation? Ich vermute, das ist auch ein Stück weit individuell und je nach Hof verschieden, aber wie wird so ein Umstieg geplant und umgesetzt?
Ganz wichtig ist, dass man den Ort anschaut, die Bedingungen, die Einbindung ins Dorf oder eben nicht, die Höhenlage, die ganzen geografischen Bedingungen, also dass man vor Ort eine Begehung macht und alles anschaut und überlegt, was ist hier möglich. Wenn man jetzt ohne Grenzen denkt, ohne finanzielle Grenzen, ohne soziale Grenzen, ohne Fantasiegrenzen, sagt, was könnte ich hier machen und was habe ich auch Spaß dran? Also wo könnte ich mich entfalten? Wo hätte ich Lust drauf? Dass man das auch so dieses Feuer entfachen kann. Ja, da hätte ich total Lust drauf. Ich hätte Lust, mich auszuprobieren in alten Bohnensorten zum Beispiel. Was auch immer. Oder ich hätte Lust, Menschen zu zeigen, wie das so geht mit dem Kräuteranbau. Was auch immer. Dass man das anschaut, einerseits die Bedingungen, die ja fix sind, Andererseits die Infrastruktur, die es schon gibt, dann die Talente, die Freuden, die Leidenschaften, die vielleicht in der Bauernfamilie schon vorhanden sind. Was braucht es noch? Mit wem müsste man vernetzt werden? Wer sind die Abnehmer? Wie kann man das auf den Markt bringen? Was braucht es da für Schritte? Was braucht es für finanziellen Zustupf? Welche braucht es überhaupt ein? Welche finanzielle Situation ist überhaupt über die letzten Jahre dort entstanden? Und wie kann man das jetzt so generieren, dass die Familie oder die Gruppe, die dort lebt, oder der einzelne Landwirt überleben kann, gut überleben kann und so weiter. Also es gibt verschiedene Aspekte, die man genauer analysiert, und dann entwirft man so einen Zukunftsplan und dann entwirft man so die Etappen dahin. Was ist so die erste Etappe? Was wollen wir innerhalb des nächsten Jahres erreichen? Und so wird das dann sehr konkret immer im Gespräch mit den betreffenden Personen.
Ja, du hast jetzt so ein paar Beispiele auch genannt. Also die Frage ist ja so ein bisschen auch Umstieg hin zu was? Also welche Möglichkeiten, welche Optionen gibt es da? Könntest du da vielleicht nochmal so ein paar Beispiele auch aufzeigen?
Auf jeden Fall. Also in der Schweiz ist es, und das wird in Deutschland, ist das nicht anders, da bin ich ja auch im Kontakt, ist es ja so, dass vieles importiert wurde bis vor kurzem, was zum Beispiel die Menschen essen, die keine tierischen Produkte essen. Also natürlich alles andere wird auch importiert, sowieso wird viel zu viel importiert in gewissen Bereichen. Aber wenn man jetzt sagt, die Haferproduktion, die wir jetzt zurück in die Schweiz geholt haben, bis vor kurzem kamen die Haferdrinks alle aus irgendwo, oder der Hafer kam aus irgendwo. Wir haben hier den besten Boden, um Hafer zu produzieren, also produzieren wir jetzt in der Schweiz wieder Hafer, auch für Haferdrinks. Oder die ganzen Proteinfrüchte, die ganzen Eiweißerbsen und so weiter, auch die werden immer noch zu großen Teilen nicht in der Schweiz produziert, können aber wunderbar hier produziert werden und sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil für die eiweißreiche Ernährung, die wir alle brauchen. Das sind so ganz simple Sachen, wo man sagt, eigentlich das, was man vom Tier heute noch konsumiert, sei es Milcharten, sei es Eiweiß, das wollen wir jetzt auf pflanzlicher Ebene hier herstellen. Dann neu dazugekommen sind auch Indoor-Geschichten, wo eben Mastställe umgenutzt werden zu Pilzproduktionsstätten oder sogar Algenproduktion, sei es für den Lebensmittelverzehr, sei es aber auch für Farbstoffe und so weiter. Also es gibt da auch verschiedenste Varianten, die da auch mit Startups jetzt einen neuen Trend setzen. Also diese ganzen hippen Sachen, die es heutzutage so gibt, die müssen ja auch irgendwo produziert werden und da hat sich auch ein Markt geöffnet. Aber ganz grundsätzlich kann man sich überlegen, was auf so einem Teller oder über einen Tag so gegessen werden sollte, sei es von Bohnen über Getreide hin zu Früchten und Gemüse. All diese Sachen können hier produziert werden. Natürlich nicht die exotischen Früchte. Hoffen wir mal, der Klimawandel nimmt noch nicht so zu, dass man das dann auch hier produzieren kann. Aber sehr, sehr viel von dem, was man essen sollte, wenn man gesund und ausgewogen sich ernährt, kann hier produziert werden und wurde es bis vor kurzem nicht unbedingt. Und da anzufangen, ist schon ein ganz guter Punkt.
Du hattest die finanzielle Ebene angesprochen, also dass natürlich immer wieder auch geschaut wird, wie ist die finanzielle Situation. Was könntest du da vielleicht so allgemein sagen, auch für jetzt die ZuhörerInnen, um sich das vielleicht vorzustellen, wie finanzieren sich Höfe auch diesen Umstieg? Also was gibt es da für Strategien und Möglichkeiten?
Genau, es gibt ja noch keine Übergangsfinanzierung, die offiziell vom Bund kommt. Es gibt ja innerhalb der Subventionen immer Übergangsfinanzierung für alle möglichen Geschichten, aber nicht innerhalb der Transformation. Da muss man politisch noch viel mehr Druck machen oder arbeiten, aber das tun auch Menschen. Im Moment decken diesen Teil dann zum Beispiel Stiftungen ab, die sagen, das ist so eine wichtige Arbeit, diese Übergangsfinanzierung, die es braucht, sei es, um die Infrastruktur zu ändern, sei es, um einfach eine Maschine zu ermöglichen, die es braucht, um jetzt Joghurt aus Pflanzen herzustellen oder was auch immer. Da sitzen Stiftungen gerne und geben ihren Anteil dran. Und ansonsten heißt es einfach, dieser Übergang, der muss geregelt werden. Oder wenn die Menschen Tiere behalten und diese als Botschafterin involviert werden in die Bildungsarbeit, dass man das auch mitträgt als Privatperson und sagt, ich werde hier Mitglied oder ich werde hier Pate, ich möchte wie meinen Anteil an dieser Geschichte mitgeben. Du bist echt lustig. Ich spreche zum Kater für alle Zuhörerinnen, der hier wirklich heute sehr interessiert dabei ist. Genau, das ist, wie kommt mega drauf an, ob jetzt die Tiere eine wichtige Funktion haben im Sinne der Bildungsarbeit. Und die muss ja auch irgendwie entgolten werden. Da kann man kostenpflichtige Angebote schaffen oder man sagt eben, es gibt so eine Art Anteilsschein an der Veränderung der Welt. Da gibt es verschiedene Konzepte. Aber ansonsten ist dann, wenn die Landwirtschaft umgestellt ist, wo das Einkommen dann über die Landwirtschaft kommt, dann ist eigentlich das meiste schon geregelt. Es geht wirklich um diese Übergangszeit. Plus, was man nicht vergessen darf, in der Schweiz gehen 80% der Subventionen immer noch in die Tierproduktion. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht, das ungerecht ist gegenüber denen, die pflanzlich produzieren, wo politisch auch dran gearbeitet wird. Das wird sich aber noch eine Weile hinziehen, wie das so ist. Es dauert immer ein bisschen, wenn man bedenkt, das Stimmrecht der Frauen in der Schweiz ist auch noch nicht so lange installiert. Also wird auch sicher, dass die Subvention für eine gerechte Form der Landwirtschaft wird auch noch einen Moment dauern. Also muss man das irgendwie ausgleichen und schauen, dass man Sachen produziert, die auch etwas generieren, damit die Familie überleben kann.
Was würdest du sagen, welche Herausforderungen oder Hürden hast du kennengelernt bei dieser Arbeit mit der Transformation?
Also die größte Herausforderung finde ich nach wie vor die soziale. Das ist zum Beispiel, da habe ich jetzt einige solche Fälle gerade wieder am Laufen, der eine Bruder unbedingt aufhören möchte, umstellen möchte, visionär denkt, zukunftsfähig denkt und der andere Bruder, der auch involviert ist in dem gleichen Betrieb, das nicht möchte, weil er den Punkt nicht sieht oder nicht versteht oder keine Lust auf Veränderungen hat oder Angst hat oder was auch immer. Und dass das also zu Konflikten führt oder dass ein Landwirt innerhalb eines Dorfes nicht sich traut, weil er weiß, die Reaktionen werden hart sein und er kann sich dem nicht stellen oder er braucht ganz viel Rückhalt und er braucht ganz viel Vorlaufzeit oder er möchte es einfach erstmal noch heimlich tun. Das habe ich wirklich sehr oft. Er möchte schon gar keine Medien vor Ort haben. Er möchte es einfach machen, ohne dass es jemand mitkriegt am Anfang. Und dieses ganze soziale Gefüge, das ist manchmal hochkomplex und wirklich bedarf sehr vieler Gespräche und Unterstützung und andere Menschen, die dann von der Gegend vielleicht kommen und das mittragen wollen und somit auch dann ein Support sind auf verschiedenen Ebenen. Es gibt auch die Herausforderung, die jetzt neu immer mehr ein Thema war, dass man zwar etwas produzieren möchte, aber nicht weiß, wo man das dann hinliefern könnte. Oder dass es eben dann keine Mühle gibt zur Verarbeitung eines gewissen Getreides, weil es dann glutenfrei sein muss, was auch immer. Einfach so innerhalb der Verteilerkette von dem Produzent zu dem Konsument oder zu der Konsumentin, dass da noch so Hürden sind, die gelöst werden müssen und die auch ein bisschen Zeit brauchen, ne? Auch wenn man sich jetzt vorstellt, es werden gewisse Sachen nur aus dem Ausland bezogen. Jetzt sind hier Schweizer Produzentinnen, die sagen, wir würden das für euch anbauen. Und die Firma sagt dann, im Ausland kann ich es aber billiger kaufen. Dann muss man da irgendwie Lösungen finden, wie man das ausgleichen kann oder wie man das nicht zu Dumpingpreisen die Bauern herstellen lässt, sondern eben so, dass es Sinn macht. Und diese Sachen sind alle lösbar, aber sie brauchen Zeit.
Es ist ja jetzt wahrscheinlich schon angeklungen, aber könntest du vielleicht noch mal kurz aufzeigen, wie stellst du dir eigentlich die Zukunft der Landwirtschaft allgemein vor und auch welchen Wandel würdest du vielleicht voraussagen jetzt für die nächsten Jahre?
Ja, das ist eine insofern schwierige Frage, als wir jetzt ja in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren gesehen haben, dass Sachen kommen, mit denen man nicht gerechnet hat und alles plötzlich ganz anders ist. Von daher so, in 5 Jahren zu denken, ist ja jetzt schon eine große Geschichte und manche sagen, sollte man gar nicht mehr tun. Aber was klar ist, dass Tiere in Zukunft gegessen werden, das ist nicht möglich. Das wird, kann man sich auf den Kopf stellen, nicht mehr Thema sein. Wir werden wegkommen von der Tierproduktion, ganz klar. Die einen machen es freiwillig und motiviert heute, die anderen werden irgendwann einfach mitziehen müssen. Und ich glaube, das wird plötzlich schneller gehen, als wir denken. Trotzdem ist das jetzt an alle aktiven Menschen, die das jetzt hören, nicht eine ruht euch aus, es wird eh alles gut werden. Ansage, im Gegenteil, es braucht jetzt alle, wirklich alle, die die Alternativen aufzeigen, die sich einsetzen für die Tiere und so weiter. Wenn wir das jetzt tun, dann können wir es richtig gut schaffen, diesen Übergang und diese notwendige Veränderung. Wenn wir es nicht tun, dann wird es passieren, vielleicht auf sehr unschöne Art. Oder wie wir alle wissen, mit der Kollapstheorie kann es natürlich auch ganz böse alles enden. Aber ich denke jetzt mal positiv. Ich sehe in 10, 15 Jahren eine Welt, die mehrheitlich pflanzenbasiert funktioniert, eine Landwirtschaft zumindest. Und da werden innerhalb von kurzer Zeit so viele Fortschritte auch gemacht in Sachen Eiweißproduktion und Verarbeitungsmöglichkeiten, dass es Produkte gibt, von denen wir heute noch nicht mal träumen können und dass es eine ganz andere Art des Speiseplans hat mit allen essentiellen Dingen, die wir brauchen.
Vielleicht noch kurz daran anschließend, es ist ja auch schon so ein bisschen angeklungen, aber welche politische und auch gesellschaftliche Unterstützung wünschst du dir eigentlich auch für diesen Wandel jetzt? Du hast gerade auch schon die Zuhörenden angesprochen, auch die Aktiven, was jetzt nötig ist, aber was wären da vielleicht noch so ein paar Punkte, die du unbedingt noch nennen möchtest?
Also jeder Mensch, der sich einigermaßen wohlfühlt im politischen Schaffen, ist wirklich aufgerufen, da Druck zu machen, da diese ganze Subventionspolitik zu verändern, dass jetzt wirklich diese Sachen, wenn überhaupt Subventionen, kann man ja auch drüber diskutieren, aber gehen wir davon aus, sie gibt es weiterhin, dass Sachen gefördert werden, die nicht mehr dem Klima schädigen, die nicht mehr Tiere und Menschen schädigen, sondern die helfen, eine Zukunft zu schaffen, die für uns alle lebenswert ist. Also ich denke, wenn da mehr politischer Druck passieren würde, würde das viel schneller gehen. Dann haben wir nachher die Höfe, die das jetzt schon zeigen, wie es anders geht. Und die Politik kann sich derer bedienen und sagen, aha, so machen wir das jetzt. Aber es braucht ganz, ganz, ganz dringend mehr politisch aktive Menschen aus allen Sparten, die dann sagen, dass wir das jetzt pushen, dass das oberste Ziel auf der Agenda ist, so wie die Proteinwende in manchen Ländern jetzt ganz weit oben steht, dass man auch diese Unterstützungsfördermittel ganz hoch setzt und sagt, das sind echte Hebel, ja, die Subventionen sind echte Hebel und dass wir auch da die Biodiversität natürlich mitdenken und sagen, Höfe können auch Biodiversitätsförderer sein. Heute ist es meistens noch das Gegenteil mit Monokulturen und so weiter, dass man da wirklich das auf die oberste Sparte der Agenda setzt. So.
Und wenn man jetzt ganz konkret eure großartige Arbeit unterstützen möchte auf dem Hof Nahe, wie ist das möglich?
Also einerseits finde ich wirklich wichtig, die Idee zu streuen, darüber zu sprechen, Leute zu informieren, Landwirten zu sagen, dass sie andere Sachen machen können, sie zu fragen, ob sie andere Sachen machen würden, wenn sie könnten oder ob sie zufrieden sind, wenn sie jeden Tag eingesperrte Schweine besuchen und kurz füttern oder ob sie nicht Lust hätten auf so eine richtig freudvolle Landwirtschaft und so weiter. Also die Idee streuen, die Vision streuen, die Philosophie streuen. Das heißt auch natürlich online unsere Beiträge liken und teilen auf Instagram, Facebook, YouTube, was auch immer. Natürlich kann man uns auch unterstützen mit einer Spende im Sinne von, dass man sagt, ich überweise monatlich einen Beitrag, der soll an die Transformation gehen oder an ein Tier gehen oder an was auch immer gehen. Daraus schöpfen wir auch wieder, andere Landwirte zu unterstützen, die in der Umstellung sind oder eben gerettete Tiere zu unterstützen oder noch mehr Tiere retten zu können und so weiter. Also man kann das einfach auch finanziell mittragen, man kann es ideell mittragen und man kann natürlich mit anderen Menschen zusammen sich überlegen, ob man auch was aufziehen möchte oder eine politische Gruppe gründen möchte oder sich einer anhängen, die da schon involviert ist und sagen, ich möchte das unterstützen und ich möchte da mehr Druck ausüben, dass das jetzt ein bisschen schneller geht.
Dann will ich dir noch als allerletzte Frage die Frage stellen, was du dir denn persönlich für die Zukunft der Tiere wünschst.
Ich wünsche mir natürlich für die Zukunft der Tiere, dass sie ganz schnell befreit werden aus diesem enormen unterdrückerischen System, dass sie sich entfalten können, dass sie viel mehr Menschen zeigen können, wer sie sind, wie wunderbar sie sind, aber dass sie auch einfach mal in Ruhe gelassen werden und dass man versteht als Mensch, dass wir überhaupt keinerlei Recht haben, irgendwas auf Kosten der Tiere zu tun.
Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viel Einblick gegeben hast in deine wichtige Arbeit, die du machst. Und genau, nochmal von Herzen danke für alles, was du tust.
Ich danke dir auch für alles, was du tust und für dieses Interview.
Dankeschön.